Am Ende liegen die Dinge ziemlich einfach. Wir sind nicht so wahnsinnig kompliziert aufgebaut. Natürlich kann und darf man gerne seinen Eltern verzeihen und sagen, Mensch, die hatten es auch nicht leicht. Aber erstmal muss die Lösung erfolgen. Also der zweite Schritt darf nicht vor dem ersten kommen. Als Kind habe ich ja nicht gedacht, meine Eltern haben eine Bindungsstörung und die müssen mal in Psychotherapie. Als Kind denkst und fühlst du immer, ich bin der Fehler. Also ich bin es nicht wert, dass die sich besser um mich kümmern. Ich bin nicht liebenswert, ich bin falsch und so weiter. So kommen ja diese Prägungen zustande.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Stefanie Stahl. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin, Bestsellerautorin und Speakerin. Mit ihren Büchern erreicht sie Millionen von Lesern. Allein Das Kind in dir muss Heimat finden wurde in Deutschland mehr als 3 Millionen Mal verkauft und in über 30 Sprachen übersetzt. Ihr aktuellstes Werk ist das Arbeitsbuch zu ihrem bereits 2022 erschienenen Buch Wer wir sind. Es ist eine Art Praxisprogramm, das dabei hilft, sich selbst besser zu verstehen. Ich wollte von ihr wissen, wie wichtig es tatsächlich ist, dass wir verstehen, wer wir wirklich sind, warum wir uns noch einmal mit unserer eigenen Kindheit auseinandersetzen sollten, um zu verstehen, warum wir so sind, wie wir sind und wie es eigentlich ganz generell um die Empathie in unserer Gesellschaft steht. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Stefanie, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über deine Arbeit zu sprechen, um ein wenig über Psychologie zu sprechen, über unser Selbstwertgefühl, über unsere Identität, über das, wer wir eigentlich sind und dein aktuelles Buch. Herzlich willkommen.
Danke dir.
Dein aktuelles Buch heißt Wer wir sind. Wie wichtig ist es denn eigentlich, selbst zu wissen und zu verstehen, wer wir tatsächlich sind? Weil ich könnte ja so auch so gemütlich in den Tag hineinleben und das Leben passieren lassen, ohne es wirklich zu reflektieren und ohne mir wirklich Gedanken darüber zu machen, was das eigentlich irgendwie so alles für meine eigene Identität bedeutet. Deshalb, was macht denn dieses Verstehen, wer ich bin, mit mir und warum ist es so wichtig?
Ja, ich habe ja, also mein aktuelles Buch ist das Arbeitsbuch zu Wer wir sind. Wer wir sind ist ja schon vor 2 Jahren erschienen. Und in dem Arbeitsbuch kann man halt direkt loslegen, um sich selbst besser zu verstehen. Und gut, um das mal so zu erklären, ich beschreibe in diesen Büchern, im Hauptbuch und im Arbeitsbuch, wie wir Menschen eigentlich psychisch konfiguriert sind, wie unsere psychische Architektur, unser Bauplan ist. Denn der hat sich genau wie unser körperlicher Bauplan gemäß der Evolution entwickelt. Was nichts anderes bedeutet, als dass wir weltweit eine gemeinsame psychische Grundstruktur aufweisen. Und wenn man diese Grundstruktur kennt, ist man natürlich ungeheuer im Vorteil, weil man dann nicht automatisiert und unbewusst aufgrund dieser Struktur agiert, sondern natürlich ganz andere Entscheidungsfreiheiten gewinnt. Weil ansonsten bin ich der Sklave oder die Sklavin meines Gehirns, weil ich halt zu meinen psychischen Mechanismen keinen Zugriff habe im Grunde genommen, ja. Wenn ich um die Zusammenhänge weiß, kann ich mich ganz anders regulieren, mich ganz anders verstehen und habe natürlich ganz andere Entscheidungsfreiheiten, weil die Psyche, das ist ja im Grunde genommen alles, was wir haben. Also ganz große psychologische Forschungsgebiete sind unsere Wahrnehmung und damit unser Bewusstsein. Emotionen, alle Emotionen, Denken, also wie wir denken und Denken und Erinnerung und natürlich unser Verhalten, also unsere Psyche sind wir und wer sich da auskennt, der ist wesentlich reflektierter und kann damit vernünftige und bessere Entscheidungen für sich treffen und damit natürlich auch bessere Entscheidungen für andere, weil ich sage immer, der selbstreflektierte Mensch ist der bessere Mensch und der belastet die Gesellschaft weniger als der unreflektierte.
Du sagst ja auch ganz oft, man kann sehr viel selbst machen, ohne dass man gleich die große Therapie oder die große psychologische Betreuung braucht. Sind wir denn da eigentlich besser geworden in den letzten Jahren, dass wir uns mehr auch damit beschäftigen, dass wir vielleicht auch eher Bücher wie deine lesen, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere, um besser zu verstehen, was eigentlich mentale Gesundheit ist, was das Ganze beeinflusst, was auch Traumata von früher sind, was Vorgeschichte ist, was Prägung ist, wie das alles funktioniert. Also sind wir da inzwischen ein bisschen besser geworden?
Ich finde, wir sind sehr viel besser geworden, weil diese Themen einfach eine ganz große Verbreitung haben. Dazu haben auch soziale Medien positiv beigetragen, weil die sind halt sehr niedrigschwellig. Und vor allen Dingen die jüngeren Generationen, die fangen viel, viel früher an, sich selbst zu verstehen und sich zu reflektieren. Das haben ja früher oft Leute erst gemacht, wenn sie einen Riesenhaufen voller Probleme hatten. Ja, also und das ist heutzutage eine viel größere Selbstverständlichkeit. Und das halte ich halt auch für ungeheuer wichtig. Ich sag mal, die Tragik der Geschichte unserer Menschheit ist eben die, dass darüber viel zu wenig nachgedacht wurde. Und deswegen haben wir auch eine sehr brutale Menschheitsgeschichte. Und zwar bis heute, wo Traumata von einer Generation in die nächste weitergereicht werden, wo Menschen abgespalten sind von ihren Gefühlen, deswegen auch nicht in der Lage sind zu Mitgefühl, ja, abgespalten von ihrer Verletzlichkeit und damit eigentlich auch abgespalten von einer echten Verbundenheit mit anderen Menschen. Und das ist alles, was wir unbedingt brauchen. Und das ist mit einer der wesentlichen Schlüssel, um eigentlich, ich sag mal, die Welt zu retten, ja. Die ja in einem keinen guten Zustand ist im Moment. Und nicht nur, was das Klima betrifft, sondern eben auch, was die Gesellschaften betrifft.
Das heißt, du würdest ein bisschen sagen, dass diese Mischung aus transgenerational nicht verarbeiteten Traumata in Kombination mit komplexer werdenden Herausforderungen, die wir nun mal in dieser Welt gerade haben, zu einer Abnahme von Empathie und einer Zunahme von Egoismus führen?
Nee, ich will eigentlich sagen, dass nie viel Empathie bestanden hat über die ganze Menschengeschichte. Ich würde gar nicht von Abnahme reden, sondern es war schon immer furchtbar und es ist noch furchtbar. Und in manchen Gesellschaften wird es allmählich ein bisschen besser. So war das gemeint.
Wenn wir ein bisschen zurückgehen, dein bisher nach wie vor erfolgreichstes Buch ist Das Kind in dir muss Heimat finden, seit über 7 Jahren immer wieder jedes Jahr Jahresbestseller, immer in den Bestsellerlisten vertreten. Kannst du dir denn im Rückblick eigentlich diesen enormen Erfolg von diesem Buch erklären? Also ist es wirklich so, dass es vielleicht auch daran liegt, dass ganz wenige Menschen sich von uns so richtig mal mit dieser Thematik beschäftigt haben und festgestellt haben, oh, wenn ich da mal drüber nachdenke, dann ist da vielleicht auch was bei mir, mit dem ich mich mal beschäftigen muss?
Also ich glaube, den Erfolg des Buches macht aus, dass dieses Buch ganz, ganz vielen Menschen ungeheuer hilft. Und wenn mir etwas ungeheuer hilft oder wenn ich etwas richtig toll finde, dann empfehle ich das natürlich auch gerne weiter. Und der Erfolg des Buches beruht ja auch auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Und was ich eigentlich in Das Kind, ihr muss Heimat finden gemacht habe, ich habe eine große Problemlösestruktur vorgestellt. Das ist ja wie ein Problemlöse-Algorithmus. Das heißt, jeder kann sein individuelles Problem mit diesem Algorithmus bearbeiten. Und deswegen habe ich im Grunde genommen auch eine 100%ige Leserschaft, weil das geht jedem was an. Und da geht es ja eben um die frühen kindlichen Prägungen, die unser Wahrnehmen, unser Denken, unsere Gefühle ja ungeheuer beeinflussen, weil diese Prägungen im Gehirn sind wie die Hard- und Software meines Gehirns. Und dieses eine Gehirn steht mir ja nur zur Verfügung. Und das sogenannte Schattenkind ist ja der Anteil dieser frühen Prägung, wo Sachen vielleicht nicht so glücklich gelaufen sind. Ich mache es mal anhand eines konkreten Beispiels. Also wenn ich jetzt bei Eltern aufgewachsen bin, die vielleicht einfach überfordert waren, die sich selbst nicht gut reflektiert haben. Auf jeden Fall, die eben ziemlich gestresst waren und auch nicht immer so ein gutes Verständnis für mich aufgebracht haben. Dann kann es eben passieren, dass ich so ein tieferes inneres Programm entwickle, wie ich genüge nicht, ich bin nicht okay. Und wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich mich ziemlich anstrengen. So, das wäre dann mein Schattenkind. Weil das meine Erfahrungen im Elternhaus waren, dass ich mich sehr anpassen muss, dass ich gucken muss, wie ist Mama heute drauf, wie ist Papa heute drauf, was muss ich tun, damit die nicht meckern oder damit die mich doch ein bisschen lieb haben. Und so habe ich dann ganz früh gelernt, so funktionieren Beziehungen. Und mit diesem Gehirn werde ich groß. Und unsere Gehirne berechnen ja von morgens bis abends Erwartungen, was als nächstes passiert. Und diese Erwartungen können sie nur, natürlich nur aufgrund der Vergangenheit berechnen. Das heißt, dieser erwachsene Mensch, sofern er sich nicht reflektiert und seine Prägungen hinterfragt, erwartet dann natürlich eher Ablehnung von anderen Menschen, zumindest unter der Bedingung, dass er selbst ist, dass er authentisch ist und bedient sich seiner alten Schutzstrategie, die er schon bei seinen Eltern gelernt hat, möglichst zu gucken, wie sind die anderen Leute drauf, wie muss ich mich verhalten und wie muss ich sein, damit sie mich annehmen, ne? Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit so einer Prägung und so eines Programms. Und ich leite halt die Leser und Leserinnen dazu an, ihre eigenen Prägungen zu verstehen, ihr Schattenkind wirklich auch aufzumalen mit den Glaubenssätzen, mit den typischen Emotionen, die dann immer wieder aufkommen, mit ihren Selbstschutzstrategien und so weiter. Und dann im zweiten Schritt geht es eben an die Veränderung, an die Heilung. Der Gegenentwurf ist das Sonnenkind. Das Sonnenkind steht sowohl auch für die guten Prägungen. Eltern haben ja in der Regel nicht alles falsch gemacht. Also was ich auch an gesunden Anteilen in mir trage. Aber, und das ist ganz wichtig, eben auch dafür, was ich mir jetzt als Erwachsene neu gestalten kann. Ich bin ja nicht mehr klein und ausgeliefert. Und die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa. Und das heißt, ich kann mir ganz viel neu gestalten. Ich kann mir neue, konstruktive, realistisch positive Glaubenssätze selber gestalten. Ich kann von den Schutz- zu den Schatzstrategien kommen. Das heißt, ich tausche meine bisher vor allem selbstbeschützenden, dysfunktionalen Verhaltensweisen aus in konstruktive, die mich entlasten, die meine Beziehungen entlasten und so weiter und so fort. Damit können sehr viele Menschen ganz, ganz viel anfangen, weil es ist nicht besonders kompliziert und das ist immer mein Credo und meine ganze Erfahrung. Ich habe über 30 Jahre lang als Psychotherapeutin gearbeitet in meinem Podcast Stahl, aber herzlich mache ich immer noch Psychotherapie. Am Ende liegen die Dinge ziemlich einfach. Wir sind nicht so wahnsinnig kompliziert aufgebaut, ja. Und in diesem Sinne würde ich auch gerne noch mal kurz auf diesen Bauplan der Psyche tatsächlich zu sprechen kommen, den ich eben jetzt in meinem neuen Buch behandle.
Genau, ja, darauf wollte ich nämlich gerade auch überleiten tatsächlich. Du hast vorhin schon gesagt, das aktuellste Buch ist eben diese Arbeitsbuchversion oder diese Arbeitsbuchausgabe von Wer wir sind, in denen deine Leser sehr praktisch auch mit verschiedenen Übungen, mit verschiedenen Aufgabestellungen an dieses Konzept rangehen können und mit sich selbst auch arbeiten können. Wie viel Vorkenntnis brauche ich denn eigentlich, um dieses Buch auch sinnvoll nutzen zu können? Und wie sollte ich mich darauf vorbereiten?
Gar nicht. Also ich schreibe meine Bücher immer so, ich habe ja auch zu Das Kind in dir ein Arbeitsbuch geschrieben, immer so, dass man direkt anfangen und loslesen kann, auch wenn man sonst noch kein Buch von mir gelesen hat oder überhaupt noch nie was von Psychologie gehört hat. Ich mache es den Leserinnen und Lesern immer sehr leicht und einfach, zumindest bin ich bemüht, das zu tun und dass es wirklich niedrigschwellig ist. Und ich habe auch die Übungen so gestaltet, dass sie nicht so wahnsinnig arbeitsintensiv sind. Ich kenne einige Psychoratgeber, wo ich denke, oh nee, das ist alles viel zu aufwendig. Ja, also wenn ich das machen wollte, viel zu viel Arbeit. Ich muss gestehen, ich bin selbst eher so ein bisschen faul. Und was ich mir nicht zumuten will, das will ich auch nicht meinen Lesern zumuten. Insofern ist das alles niedrigschwellig, aber ich denke sehr effektiv. Und am Ende weiß halt jeder, aha, das ist jetzt mein Bauplan und kann aber auch von Anfang an, wenn er oder sie möchte, direkt ein Problem bearbeiten, was er aktuell hat. Und bei diesem Bauplan geht es im Grunde im Wesentlichen um unsere vier psychischen Grundbedürfnisse, weil eigentlich unser ganzes psychisches Erleben von morgens bis abends sich um diese Grundbedürfnisse dreht, ohne dass uns das bewusst ist, ohne dass wir darum so richtig wissen. Und diese vier Grundbedürfnisse sind eben die folgenden. Das erste ist unser Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Also jeder Mensch weltweit möchte irgendwo dazugehören. Und wir machen eine Menge, um dazu zu gehören. Und das ist auch der Grund, warum wir alle so nach Anerkennung streben. Ne? Denn wenn uns keiner anerkennt, dann will sich auch keiner an uns binden. Und das zweite Bedürfnis ist das nach Kontrolle und Autonomie. Also einerseits wollen wir verbunden sein. Wir wollen zu einer Gemeinschaft gehören. Wir wollen im Grunde zurechtkommen mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Nachbarn, in Liebesbeziehungen und so weiter. Aber wir wollen natürlich auch unser eigenes Ding machen und wir wollen Einfluss nehmen können. Wir brauchen eine gewisse Kontrolle. Das ist ganz, ganz wichtig. So wichtig wie die Luft zum Atmen. Weil wir wollen ja auch unseren eigenen Weg gehen und selbstbestimmt handeln können. Und Bindung und Autonomie sind auch ein Stück weit immer ein Gegensatzpaar. Weil bei der Bindung geht es immer um die Frage, was haben wir gemeinsam? Wie kommen wir miteinander klar? Na, wo müsste ich vielleicht oder müssen wir einen Kompromiss finden und so weiter. Ja, also bei der Bindung geht es im weitesten Sinne um eine Anpassungsfähigkeit. Wenn ich nicht anpassungsfähig bin, kann ich mich auch nicht binden, dann bin ich nicht beziehungsfähig. Und bei der Autonomie geht es um die Frage, was unterscheidet uns beide? Wo bin ich anders als du? Also wo muss ich mich von dir abgrenzen und meinen eigenen Weg gehen? Bei der Autonomie geht es im weitesten Sinne um Abgrenzungsfähigkeiten, ja, dass ich mir Ziele setze, dass ich mal diskutieren kann, mich mal durchsetzen kann, mich nötigenfalls auch trennen kann, wenn jemand meine Autonomie zu stark behindert. Und allein auf diesem Spannungsfeld von Bindung und Autonomie lassen sich schon fast 90% der Beziehungskonflikte erklären und verstehen. Und unser drittes Grundbedürfnis ist das nach Selbstwerterhöhung. Also jeder Mensch weltweit hat ein dringendes Bedürfnis, sich wertvoll zu fühlen, sich würdig zu fühlen. Und wir alle ergreifen eine Menge seelischer Maßnahmen, um unseren Selbstwert irgendwie stabil und in der Balance zu halten. Und das letzte Grundbedürfnis ist, dass wir alle gern unguten Gefühlen aus dem Weg gehen. Also so Gefühle wie Angst und Trauer, Schamgefühle, also alles, was sich so belastend und nicht gut anfühlt, gerne vermeiden und möglichst danach streben, uns glücklich zu fühlen. Ja, was natürlich nicht bedeutet, dass wir ungute Gefühle durchaus eine lange Zeit in Kauf nehmen können, um zum Beispiel höhere Ziele zu erreichen, wie eine Prüfung zu bestehen oder ein Studium zu bestehen, sonst würde kein Mensch der Welt irgendwo einen Abschluss hinkriegen, wenn wir nicht eine gewisse Frustrationstoleranz auch hätten. Und die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub oder auch um höheren Werten zu dienen. Ja, also die Pflege eines geliebten Angehörigen kann eine ganz, ganz furchtbare Belastung sein. Aber diese höheren Werte, also die Liebe, das Verantwortungsgefühl, die Loyalität und so weiter, veranlassen uns dann natürlich auch zu hervorragenden Leistungen, wo wir auch fähig und bereit sind, dann auch belastende Gefühle im Kauf zu nehmen. Aber was in diesem Kontext halt so wichtig ist, und das habe ich als Psychotherapeutin eben so oft erlebt, wie viel wir auch unbewusst tun, verdrängen, uns zurechtbiegen, schönreden, um gewisse Gefühle nicht aufkommen zu lassen. Beispielsweise jemand ist in eine sehr unglückliche Beziehung verstrickt und ist an einen Partner geraten, der wirklich schwierig ist, ja, der ihn immer wieder verletzt, abwertet, unzuverlässig ist, also eigentlich kein Mensch, mit dem man durchs Leben gehen kann. Aber der Betroffene, der mit dem zusammen ist, hat so Angst vor seiner eigenen Verlustangst und so Angst vor der Einsamkeit, das wären jetzt die unguten Gefühle, dass für ihn eine Trennung im Grunde genommen nicht in Frage kommt. Also versucht er, sich alles so zurecht zu biegen und schön zu reden, dass er letztlich trotzdem die Bindung an diesen schwierigen Menschen aufrechterhalten kann. Zum Beispiel sehr beliebte Strategie, indem man bei sich selbst immer den Fehler sucht. Also indem man irgendwie klammheimlich denkt, ich bin schuld, wird mir vielleicht auch suggeriert von diesem schwierigen Partner, wenn du nicht so wärst und so wärst, dann wird ja alles besser laufen zwischen uns. Also sozusagen die Verantwortung übernehme dafür, dass die Beziehung so schwierig ist, nach dem Motto, ich muss nur besser werden, dann kriegen wir auch ein Happy End hin, indem ich mir die tatsächlichen Schwächen des Partners gar nicht so richtig eingestehe oder sie immer wieder entschuldige. Ach ja, er hatte ja so eine schwere Kindheit und. Und mir alles so zurechtlege und zurechtbiege, dass ich mich nicht mit meiner eigenen Angst vor Verlust konfrontieren muss und mit den Gefühlen der Einsamkeit, die ich bei dem Gedanken, ich würde mich trennen, spüre, also die ich dann so antizipiere, dass ich mich dann vielleicht sehr einsam und verloren fühlen würde. Das heißt, ganz viele psychische Probleme entstehen eigentlich dadurch, dass die Menschen diesen Gefühlen aus dem Weg gehen wollen. Sie wollen diese schrecklichen Gefühle nicht fühlen und machen dann alles Mögliche und bereiten sich selber ganz viele Probleme, indem sie zum Beispiel diese wirklich schwierige Beziehung aufrechterhalten, um den Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Und so ist es natürlich auch, wenn es um die Verarbeitung geht, vergangene Erfahrungen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir mal gucken, Mensch, was war damals eigentlich mit den Eltern, mit anderen Bezugspersonen, um zu verstehen, wie unser Gehirn konfiguriert ist und wie wir eigentlich geprägt sind. Und auch da haben viele Menschen Angst vor und machen darum einen Bogen aus Sorge, dass zu viele schmerzliche Gefühle aufkommen könnten und auch zum Teil aus einer falsch verstandenen Loyalität zu den Eltern. Genau, mit falsch verstandener Loyalität meine ich, dass Kinder ihren Eltern immer gegenüber loyal sind und auch viele erwachsene Kinder ihren Eltern gegenüber loyal sind. Und ich mache ja auch gar kein Elternbashing. Manchmal werde ich da so ein bisschen falsch verstanden. Ich sage eigentlich nur ganz nüchtern, wenn du da ein Programm verstehen willst, dann musst du hingucken, wie es programmiert wurde. Und dann kommst du nicht drum herum, mal einen Blick auf dein Elternhaus zu werfen. Das ist meine Aussage. Aber viele bleiben lieber dabei, was sie als Kinder schon gefühlt und gedacht haben, ich bin der Fehler, ne? Ich bin nicht okay und halten damit die Verantwortung von ihren Eltern fern. Denn wenn sie sich eingestehen würden, Mensch, ihr habt teilweise wirklich Mist gebaut, das war ja wirklich blöd, was ihr da zum Teil gemacht habt und so ein bisschen so eine Wut, auch eine gesunde Wut aufkommen würde, würden sie ja ihre Loyalität verraten zu den Eltern. Aber das ist in vielen Fällen die Voraussetzung, um diese ungesunden Prägungen auch wirklich zu entfernen, sage ich mal, um sich nicht mehr mit diesen Prägungen zu identifizieren. Denn solange ich der Fehler bin, haben meine Eltern nicht wirklich Fehler gemacht. Das ist halt oft ein Mechanismus, warum Menschen an ihrem niedrigen Selbstwertgefühl festhalten, obwohl ihnen theoretisch alles klar ist, weil dieser letzte Schritt, Mensch, das war ja wirklich nicht einfach. Also so rein vom Kopf her ist ihnen vieles klar, aber sie lassen diese Erkenntnis, Mensch, es war ja wirklich manchmal schwer, nicht richtig zu. Und dann bleibt es dabei, dass sie an ihren negativen Glaubenssätzen festhalten, die eigentlich zu ihren Eltern gehören und nicht zu ihnen gehören.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Rolle Reflexion spielt, um überhaupt erstmal zu verstehen, was da mit einem selbst passiert ist und was mit einem selbst im Hier und Jetzt auch los ist, warum ich so handle, wie ich handle, warum ich auf Dinge so reagiere, wie ich reagiere. Wie regelmäßig muss ich mich denn eigentlich mit diesen Themen beschäftigen? Oder ist das so ein, ich sage es mal, Programm? Also ich arbeite alle deine Arbeitsbücher zum Beispiel durch und habe das einmal für mich verstanden und das reicht für den Rest des Lebens in Anführungsstrichen, ganz extrem in die eine Richtung gesprochen. Oder ist das was, wo du sagst, da muss ich mich eigentlich wirklich sehr, sehr regelmäßig mit auseinandersetzen, um in meinem Kopf mich auch immer wieder daran erinnern zu können, was da eigentlich gerade passiert und das einordnen zu können in der Reflexion?
Nö. Also da kann durchaus sowas wie Heilung stattfinden, weil wenn ich jetzt neue Glaubenssätze, neue Verhaltensweisen und so weiter, neue Einstellungen trainiere und wiederhole, dann entstehen ja neue Datenautobahnen in meinem Kopf und dann verschalte ich vieles neu in meinem Gehirn und auch das kann sich wiederum automatisieren, sodass ich immer weniger und immer seltener überhaupt noch in meinem alten Programm getriggert bin, sondern das neue Programm ganz gut funktioniert. Das ist so, stell dir vor, du würdest einen neuen Tanz lernen. Am Anfang musst du das sehr bewusst tun, dich wirklich konzentrieren, mit den Schrittabfolgen, im Rhythmus zu bleiben, bla 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 bla. Aber irgendwann automatisiert sich das im Körpergefühl, dann hast du es gelernt und abgespeichert und dann automatisiert sich das auch, ja, dann tanzt du mit Leichtigkeit und die Schrittabfolgen und so weiter sind einfach drin. Und nicht anders funktioniert auch Lernen auf der psychologischen Ebene. Also wenn du anfängst, dich mit diesem Schattenkind zu beschäftigen, und das ist auch das, was mir unheimlich viele Leser und Leserinnen rückmelden, dass sie innerhalb weniger Wochen und weniger Monate wirklich ihr Leben ganz schön verändert haben, sehr stark massiv verändert haben und auch sagen, das Schattenkind meldet sich immer seltener überhaupt zu Wort. Aber natürlich haben wir alle, ich sag mal so, im Verlaufe unseres Lebens diverse Herausforderungen, was auch mit der persönlichen Weiterentwicklung zu tun hat. Also ich kann so alte Themen aus der Kindheit und alte Glaubenssätze und ich sag mal so mein Schattenkind in meiner Terminologie gesprochen, kann ich wirklich gut heilen und trotzdem passieren immer wieder neue Dinge. Ich habe einen Konflikt mit einer Kollegin, meine Mutter wird pflegebedürftig, ich werde selber alt, ich muss mich mit meinem eigenen Sterben auseinandersetzen und der Hund stirbt und was auch immer alles so passieren kann. Das heißt, irgendwie, wir hören ja nicht auf, verletzbar zu sein. Also es passiert immer irgendwas und wir haben wieder neue Herausforderungen, über die wir nachdenken können, ne? Und nachfühlen können oder Probleme, die wir lösen müssen.
Du hast vorhin natürlich auch viel über diese Eltern-Kind-Beziehung in der eigenen Vergangenheit gesprochen. Du hast vorhin irgendwann mal gesagt, da sind Dinge gewesen, die nicht so in Ordnung gelaufen sind. Das ist, ich würde es mal sagen, das eine Ende der Skala, weil nie läuft irgendwie alles perfekt. Es gibt immer Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Und am anderen Ende der Skala ist vielleicht die hochgradig dysfunktionale Eltern-Kind-Beziehung mit vielleicht sogar psychischen Missbrauch und vielleicht sogar physischen Missbrauch. Also die Bandbreite ist ja riesig. Wie wichtig ist denn für mich selbst als die Person, die Selbstreflexion und vielleicht auch Selbstheilung an der Stelle betreiben möchte, wie wichtig ist denn für mich selbst diese Einordnung auf dieser Skala? Also muss ich für mich selbst entscheiden, da war jetzt was nicht ganz so in Ordnung oder nee, das war wirklich hochgradig dysfunktional und hochgradig schwierig. Spielt das für die Selbsterkenntnis, für die Selbstheilung überhaupt eine Rolle, wie ich das im Endeffekt für mich selbst verurteile, was damals in meiner Kindheit passiert ist?
Im gewissen Maß schon. Denn je klarer ich sehe, desto besser kann ich mich distanzieren. Also wenn ich jetzt aus einem wirklich sehr gestörten Elternhaus komme, und die gibt es ja. Es ist ja wirklich entsetzlich, was manche Eltern ihren Kindern antun. Ganz, ganz furchtbar, ja. Also wenn ich diese Kindheit irgendwie emotional überlebt habe und jetzt ein Riesenpäckchen zu tragen habe an devastating Glaubenssätzen, also bis hin, ich darf nicht leben, ja, das sind so Programme, die Menschen, die aus sehr schwierigen Kindheiten haben, ja, umso wichtiger ist es, mir klarzumachen, Mensch, meine Eltern haben richtig Scheiße gebaut. Nicht ich bin der Fehler, die haben Fehler gemacht. Weil dann kann ich mich viel, viel besser distanzieren und aufhören, mich mit diesen alten Botschaften zu identifizieren. Denn darum geht es ja am Ende des Tages. Am Ende des Tages geht es ja einfach nur darum, dass ich mir auf einer tiefen Ebene klar mache, dass meine ganzen Prägungen hochgradig willkürlich sind. Und nichts, und zwar 0, gar nichts über meinen Wert aussagen, sondern allein etwas darüber, wie ich erzogen wurde, wie ich groß geworden bin. Denn wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern psychisch vollkommen gesund gewesen wären und ganz liebevoll und einen ganz tollen Job gemacht hätten, dann hätte ich ja jetzt ganz andere Glaubenssätze und ganz andere Gefühle zu mir selbst. Und wäre ja immer noch dasselbe Kind gewesen. Also das Kind ist ja niemals der Fehler. Die Eltern machen Fehler. Und je besser ich mir das bewusst machen kann, desto gesünder kann ich mich lösen. Und eine gesunde Lösung von den eigenen Eltern ist wichtig, um den eigenen Weg zu gehen. Und deswegen kann man ja trotzdem, zumindest wenn man eigentlich auch liebevolle und ganz vernünftige Eltern hatte, die Eltern noch lieb haben, das muss das ja gar nicht bedeuten. Das geht ja beides unter einen Hut, dass ich mich gesund löse, indem ich mir gewisse Sachen eingestehe und trotzdem noch eine ganz gute Beziehung zu meinen Eltern pflege, zumal wenn die Eltern so drauf sind, dass das möglich ist. Es gibt ja viele Eltern, die sind im Großen und Ganzen vollkommen okay, die sind auch liebevoll, die haben halt ein paar Sachen einfach nicht so gut gemacht, das ist nie so gut gelaufen und deswegen habe ich da jetzt so ein kleines Päckchen zu tragen, das kann ich lösen. Und dann gibt es natürlich auch die sadistischen, krankhaften, psychopathischen, komplett bindungsgestörten Eltern, die gibt es leider auch, Also ich habe ja als Psychotherapeutin auch die schlimmsten Geschichten gehört. Und da ist eine gesunde Trennung umso wichtiger. Da bin ich auch gar nicht diejenige, die propagiert, man sollte seinen Eltern immer verzeihen. Das halte ich für Quatsch. Weil wenn man das aufrechterhält, dann ist es ja wieder das Kind, das die Verantwortung dafür übernimmt, dass seine Beziehung zu den Eltern irgendwie okay ist, indem das erwachsene Kind dann auch wieder verzeiht, anstatt dass die Eltern, sofern sie denn noch am Leben sind, einfach mal sagen, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe da richtig Scheiße gebaut. Also es ist eigentlich nicht die Aufgabe des Kindes zu verzeihen, sondern die Aufgabe der Eltern, sich auch mal zu entschuldigen, wenn sie Scheiße gebaut haben, ja. Natürlich kann und darf man gerne seinen Eltern verzeihen und sagen, Mensch, die hatten es auch nicht leicht. Aber erstmal muss die Lösung erfolgen. Also der zweite Schritt darf nicht vor dem ersten kommen. Also erstmal braucht es auch so ein bisschen Wut. Also so eine kleine Trennungsaggression zu sagen, Mensch, da hättet ihr doch mal genauer drüber nachdenken können oder euch mal vielleicht Erziehungsberatung so, ne? Und das vermisst und deswegen schlage ich mich jetzt hier mit so einem blöden Glaubenssatz rum, aber der hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Den gebe ich euch jetzt mal wieder zurück, den stelle ich euch vor die Tür. Der sagt ja nichts über meinen Wert aus. So. Und wenn ich diesen Verarbeitungsprozess abgeschlossen habe, dann kann ich sagen, ja gut, ihr hattet es auch nicht leicht. So, das ist eine gesunde Lösung.
Vielleicht da mal kurz eingehakt. Du sprichst gerade davon, dass sich Eltern durchaus auch mal bei ihren Kindern entschuldigen können und Fehler eingestehen können, auch noch Jahre, Jahre danach oder sogar Jahrzehnte danach. Wie bekomme ich denn meine Eltern eigentlich zu dieser Reflexion? Also gibt es etwas, was ich tun kann, dass meine Eltern mal anfangen, darüber nachzudenken, was sie da eigentlich in ihrer Erziehungsarbeit vielleicht auch falsch gemacht haben, in ihrem Umgang mit dem eigenen Kind falsch gemacht haben, weil das vielleicht mir als erwachsenen Menschen sehr helfen würde, wenn Eltern genau diese Fehler vielleicht in einem Beisatz nur, aber zumindest irgendwie mal eingestehen würden?
Es gibt Eltern, mit denen das geht und es gibt Eltern, mit denen das nicht geht. Also wie gesagt, ich bin überhaupt keine Elternfeindin, zumal ich selbst also Glück hatte mit meinen Eltern. Ich komme aus einem sehr liebevollen Elternhaus, was natürlich nicht bedeutet, dass sie alles richtig gemacht haben. Aber sie haben mir das größte Geschenk gemacht, was Eltern überhaupt ihren Kindern machen können. Sie haben mich nämlich geliebt. So, und Eltern, die ihr Kind wirklich lieben, die machen schon mal ganz viel richtig. Und also deswegen auch die Botschaft an Eltern, da hören jetzt bestimmt auch viele Eltern zu, so wahnsinnig schwierig ist es nicht und Kinder verzeihen auch viele Fehler. Ne? Aber dass man die Kinder liebt und feinfühlig ist, also versucht, sich in die Kinder einzufühlen, das ist ein ganz wichtiges Kriterium für Erziehungskompetenz, ist das elterliche Einfühlungsvermögen und auch Zeit hat für die Kinder. Ne? Also dass man einfach auch zeitliche Präsenz hat. So, dann macht man schon ganz viel richtig. Aber um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Also mit vielen Eltern kann man ja erwachsen ganz gut reden. Und es gibt ja tatsächlich nicht wenig Eltern, die das auch reflektieren und sagen, jo, das tut mir leid und das würde ich heute nicht mehr so machen. Und das ist für die erwachsenen Kinder eine ganz, ganz große Erlösung, weil sie dann nochmal von Elternseite hören, ich war nicht der Fehler. Weil am Ende des Tages, das ist mir im Laufe meiner Arbeit immer klarer geworden, geht es eigentlich ganz brutal runtergebrochen, nur um diese Frage, wer ist hier der Fehler? War ich der Fehler oder habt ihr Fehler gemacht? So, also um dieses Schuldgefühl, um dieses ich genüge nicht, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht wertvoll, bis hin zu ich darf nicht leben, um das aus sich herauszukriegen. Ja. Und wenn die Eltern das dann einräumen können und sich entschuldigen, dann ist das auch für die erwachsenen Kinder eine ganz große Erlösung und nochmal ein Anfang für eine viel, viel nähere, gesündere und harmonischere Eltern-Kind-Beziehung. Aber es gibt genauso viele Eltern, die sind dazu nicht in der Lage, die wehren alles ab, die weisen alles von sich, die können und wollen das nicht reflektieren. Häufig stecken dahinter natürlich auch unverarbeitete große Schuldgefühle. Also dass sie, also ich sage ja immer, die Schuldgefühle, die sind ja schon irgendwie in den Windeln mit verpackt. Also wenn man Eltern wird, also alle Eltern irgendwie haben irgendwie auch Angst, Schuldgefühle, also sie sind irgendwie mit dabei, was falsch zu machen, zu viel falsch zu machen. Und ich sag mal, eine schlechte Mutter und ein schlechter Vater gewesen zu sein, das ist ja doch ein Eingeständnis, was nicht so leicht ist. Also wenn man jetzt wirklich sogar dahin kommt, ich war wirklich eine Scheißmutter oder ein Scheißvater. Also nicht nur, ich habe ein paar Fehler gemacht, sondern ich habe richtig Fehler gemacht. Das erfordert ja auf Elternseite auch wahnsinnig viel Mut, sich dieser Schuld, ich sag mal so, zu stellen. Und dazu sind auch viele nicht bereit und die wehren das ab oder sind auch an dem auch gar nicht reflektiert. Und dann kann man aber auch, das ist durchaus möglich, diesen Weg eben alleine gehen, dass man das für sich alles sortiert und reflektiert und die Dinge an den richtigen Platz stellt und somit auch ganz gut sein Schattenkind heilen kann. Und mit diesen Eltern ist es dann auch nicht sinnvoll, da weitere Gespräche zu führen, weil die in der Regel immer nur zu weiteren Verletzungen führen.
In dem Kontext gibt es so einen schönen Satz, den meine Großmutter auch immer gerne verwendet, immer wieder mal. Nämlich dieses, ja, aber du warst ja als Kind auch nicht immer einfach. Mhm. Das schlägt ja dann eigentlich wieder genau in diese Kerbe der Schuld, der eigenen, selbst empfundenen Schuld irgendwo rein, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt auch. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass das so ist. Ich meine zum Beispiel Kinder, die unter ADHS leiden, die fordern ihren Eltern auch sehr, sehr viel ab. Und das stimmt schon. Und trotzdem ist und bleibt es immer die Aufgabe der Eltern, ihr Kind, auch wenn es nicht immer einfach ist, so zu begleiten, dass das Kind sich als Mensch geliebt und angenommen fühlt.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich habe mich mit all diesen Dingen beschäftigt, ich habe das alles durchgearbeitet, ich habe das reflektiert. Wie groß ist denn eigentlich die Gefahr, gerade wenn ich vielleicht auch tiefer liegende psychische Herausforderungen habe, psychologische Herausforderungen habe, wie groß ist denn die Gefahr, dass ich am Ende alles auf meine frühkindlichen oder auch kindlichen Erfahrungen schiebe und sage, naja, aber ich kann ja nicht anders, weil damals dies und das und jenes war. Also, dass ich am Ende anfange, alle meine Probleme und Herausforderungen im Hier und Jetzt irgendwie auf meine Prägung, auf meine Erziehung, auf meine Erfahrungen und vielleicht sogar Traumata zu schieben.
Ja, also das ist ja was anderes, ob ich mich reflektiere oder ob ich die Verantwortung abgebe nach dem Motto, ich bin das Opfer. Und ich bin jetzt total verkorkst, weil alles schlecht gelaufen ist und so wird es auch bleiben. Es gibt ja sogar immer mal wieder, also ist gar nicht so selten, dass erwachsene Kinder unbewusst, das ist nicht ihnen bewusst, im Grunde genommen ihr Leben an die Wand fahren, aus dem unbewussten Motiv der Rache ihren Eltern zu zeigen, wie viel Scheiße sie gebaut haben. Sorry, aber ich rede manchmal einfach so, wie mir gerade der Mund gewachsen ist. So, dass das so eine unbewusste, kalte Wut ist, na, dass sie Ausbildung abbrechen, was weiß ich, wirklich auf die schiefe Bahn kommen und so weiter und so fort, um der lebende Beweis zu sein, guck mal, was ihr mir angetan habt und was ihr angerichtet habt. Ich werde mein Leben nie auf die Reihe kriegen, ja. Was ich ja mache in all meinen Büchern, und auch in meinem Podcast. Ich gebe den Menschen die roten Fäden an die Hand. Ich sage ja auch immer, und das ist inzwischen auch erwiesen, es ist nicht nötig, jedes Kindheitserlebnis einzeln nochmal aufzuarbeiten. Ja? Du brauchst einfach nur so einen Gesamtüberblick, so einen roten Faden in der Tasche, dass du weißt, wie du tickst. So. Sagen wir mal, deine Kindheit war tatsächlich sehr belastend. Du hast dich oft sehr einsam gefühlt, vernachlässigt gefühlt, unverstanden gefühlt. So, dann ist das dein roter Faden. Und aus diesem roten, und der nächste Baustein von diesem roten Faden ist, und deswegen denke ich auch heute ganz oft noch, ich wäre wertlos, ich bin nicht liebenswert und. Deswegen, daher kommt das, weil als Kind habe ich ja nicht gedacht, meine Eltern haben eine Bindungsstörung und die müssen mal in Psychotherapie. Als Kind denkst und fühlst du immer, ich bin der Fehler. Also ich bin es nicht wert, dass die sich besser um mich kümmern. Ich bin nicht liebenswert, ich bin falsch und so weiter. So kommen ja diese Prägungen zustande. So, und das ist jetzt ein roter Faden und dann geht er noch ein bisschen weiter. Und weil ich ja immer denke, ich wäre nichts wert und ich bin eigentlich falsch, ziehe ich mich oft in mein Schneckenhaus zurück. Und wenn ich mit Menschen kommuniziere, versuche ich irgendwie so ein bisschen eine Rolle zu spielen, versuche denen irgendwie auch alles recht zu machen. Aber das strengt mich auch an, deswegen bin ich am liebsten allein. Aber dieses Zurückziehen, da fühle ich mich zwar sicher, aber eben auch häufig einsam. Und eigentlich muss ich sagen, ich bin heute ein sehr einsamer Mensch, weil ich aus Selbstschutz zu wenig soziale Kontakte pflege. So, das ist jetzt einfach der rote Faden. Mehr muss es nicht sein. dann darf ich verstehen, okay, alles willkürlich geprägt, gehört alles in die Vergangenheit, ich war nicht der Fehler und eigentlich bin ich doch ganz in Ordnung, wie ich bin. Also, dass ich auch mal gucke, was macht mich aus, auch welche liebenswerten Eigenschaften habe ich, welche Glaubenssätze wären für mich hilfreich, eben nicht, ich bin wertlos, sondern ich gehöre dazu zum Beispiel oder ich bin okay, wie ich bin oder ich darf leben, ich darf sein, wie ich bin. Und dann eben auch Schritt für Schritt sich rauszubewegen in die Welt, Kontakte herzustellen. Das ist jetzt alles so ein bisschen leicht erzählt. Ich gebe natürlich viele konkrete Tipps dann auch wirklich, ne, wie das geht in der Kommunikation und wie man besser auch wieder mit Liebe sich selber begegnet. Darum geht es ja letztlich, dass man sich mit sich selber versöhnt, mit seinem Schattenkind versöhnt, zu einer Selbstakzeptanz findet und so weiter. Aber darum geht es am Ende des Tages, ja. Es sind immer im Grunde sehr einfache Grundstrukturen. So, und wenn man das mal kapiert hat, dann ist ja der Rest nur noch Thema und Variation. Wenn man mal die Grundmelodie verstanden hat, nach der man quasi tanzt, dann versteht man auch die Variationen des Themas. Okay, ja, auch in Liebesbeziehungen, ich gehe denen aus dem Weg, weil ich ja glaube, ich werde sowieso verlassen. Okay, natürlich auch auf der Arbeit, ich mache oft nicht den Mund auf, obwohl ich ihn eigentlich aufmachen wollte. Okay, natürlich ist ja immer dasselbe Thema, weil ich ja grundsätzlich dieses Gefühl habe. Ja, also das ist dann nur noch Thema und Variation.
Gerade Kinder, die, ich sage jetzt mal, mit großen Herausforderungen auch mit ihren Eltern zu kämpfen haben und dann auch die daraus resultierenden späteren Erwachsenen, haben ja oft auch das Talent, sich so eine Mauer anzulegen, an der Gefühle und Emotionen abprallen, um irgendwie auch die eigene Verletzlichkeit zu schützen. Jetzt ist es aber ja irgendwie auch wichtig, die Gefühle zuzulassen und auch die Gefühle wirklich empfinden zu können, um sie dann auch reflektieren zu können. Was kann ich denn tun, um das wieder besser hinzubekommen? Hast du da vielleicht einen ganz praktischen Tipp?
Ja, also das ist es nämlich, dieses Abprallen lassen, um die eigene Verletzlichkeit zu beschützen. Funktioniert auch bedingt. Ich opfer dafür aber meine Lebendigkeit, denn wenn ich mich von meinen Gefühlen abschneide, verliert das Leben auch stark an Farbe und ich an Lebendigkeit. Und jetzt werde ich ja natürlich dann auch öfter zur Täterin. Das meine ich ja eben, wenn man sich nicht selbst reflektiert, dass man sich ja nicht nur selbst belastet, sondern auch andere Menschen. Denn aufgrund dieser Strategie werde ich ja oft andere Menschen zurückweisen und sie kränken. Und sie nicht an mich ranlassen oder ihnen vielleicht auch das Herz brechen, weil ich mich vielleicht am Anfang einer Liebesbeziehung noch drauf einlasse, aber dann kommt wieder diese riesige Verlustangst nach vorne und ich mache abrupt Schluss, um wieder meine Verletzlichkeit zu beschützen. Und dann sitzt der andere aber vor dem Scherbenhaufen. Ne? Also ich werde dann ja im Erwachsenenleben, bin ich ja nicht nur das Opfer, sondern ich werde dann auch zum Täter. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, ist es eben ganz wichtig, sich diesen Gefühlen zu stellen. Und diese Verletzlichkeit tatsächlich zuzulassen, also diese schmerzhaften Gefühle, von denen wir ja auch am Anfang des Podcasts gesprochen haben, wo ich sagte, ja, viele machen unheimlich viele seelische Veranstaltungen, um nur diesen Gefühlen aus dem Weg zu gehen und belasten sich und andere dadurch nur umso mehr, dass ich den Mut habe, mich diesen Gefühlen zu stellen, zu sagen, ja, das war damals so und ja, das tut verdammt weh und da auch für sich ein Mitgefühl aufzubringen und nicht immer zu sagen, also nicht immer nur auf sich rumzuhacken das machen ja sehr viele Menschen, dass sie einen sehr starken inneren Kritiker haben, mit dem sie alles nur noch schlimmer machen und in diese Versöhnung zu gehen. Und dann können diese Gefühle allmählich weichen und ich kann mich wieder trauen, überhaupt wieder einen Kontakt zu meinen Gefühlen zu bekommen. Dadurch kann ich mich mit anderen Menschen viel, viel besser verbinden. Und komme raus aus der Einsamkeit.
Erstmal bedeutet das ja auch einen wahnsinnigen Schmerz, den ich vielleicht in dem Moment dann auch noch gar nicht so gewohnt bin, weil ich es ja immer irgendwie so wegignoriert habe. Wie kann ich denn mit diesem Schmerz dann auch in der Situation besser umgehen?
Also erstmal ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Gefühle auch immer wieder vorbeigehen. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich begrenze die Arbeit mit diesen Themen so ein bisschen. Ich nehme mir mal eine halbe Stunde Zeit, mich wirklich damit zu befassen. Ich lasse dann auch mal die Gefühle zu. Wenn sie zu stark werden, gibt es auch so Distanzierungstechniken, dass man sagt, okay, ich visualisiere das Gefühl jetzt mal und gucke es mir mal so ein bisschen von der Ferne an als Situation. Wie war das damals? Ich stelle so ein bisschen Abstand her. Also, dass ich auch lerne, das so ein bisschen zu regulieren. Und dann sage, okay, so fühlt sich das an, dass man dann eben auch in das Selbstmitgefühl geht und sich auch nochmal klar macht, das ist willkürlich, ich kann nichts dafür, da ist viel schiefgelaufen damals. Und auch tiefer spürt, ja, und deswegen habe ich immer wieder dieselben Schutzstrategien, immer wieder versuche ich mich zu distanzieren, abzukappen oder was auch immer meine Schutzstrategien sind. Und das alles mal so anzunehmen und dann zu sagen, so, und jetzt ist gut, ich auch zu notieren, das ist immer ganz gut, wenn man so aufschreibt, dann weiß das Gehirn, steht im Zweifelsfall alles auf dem Zettel, ich muss jetzt nicht den ganzen Tag darüber nachgrübeln und sich dann wieder ins Hier und Jetzt seiner aktuellen Wirklichkeit zu begeben. Und da ist es dann aber wichtig, ich sage ja immer ertappen und umschalten, dass man sich ertappt, wenn man in seinem aktuellen Leben mal wieder getriggert ist und gerade wieder droht, in dieses Schattenkind abzurutschen mit all seiner Einsamkeit und mit seinem Gefühl, ich werde sowieso nicht verstanden, dass man es merkt und dann umschaltet auf sein erwachsenes Ich, das ist der klar denkende, vernünftige Verstand, und dann mal kurz in die Beobachterposition geht und mal von außen drauf guckt, Moment mal, wir sind im Hier und Heute und was weiß ich, meine Kolleginnen sind nicht Mama und Papa, ne? Und da sind auch einige, die sind mir sehr wohlgesonnen und die Vergangenheit wieder von der Gegenwart unterscheidet. Darum geht es am Ende des Tages nämlich immer, dass ich lerne, die Vergangenheit, also mein gekränktes, verletztes Schattenkind von der Gegenwart, von dem Hier und Heute, meiner erwachsenen Realität zu unterscheiden, weil sonst vermischen die sich immer und dann bestimmt die Vergangenheit sehr, sehr stark meine Wahrnehmung und mein ganzes Gefühlsleben.
Das heißt, was ich gerade so ein bisschen rausgehört habe, weil du auch das mit dem einfach mal aufschreiben gesagt hast, so das Konzept einer Art vielleicht emotionalen Tagebuch, wo ich die Dinge eben nicht nur in meinem Kopf ausmache, sondern auch mit dem Papier sozusagen austrage, ist vielleicht gar kein schlechter erster Schritt, um aus dieser Gedankenspirale im Kopf erstmal herauszukommen.
Gedankenspiralen oder so auch so zwanghaftes Grübeln sind ja immer nur ein hilfloser Versuch des Gehirns, irgendetwas unter Kontrolle zu bekommen und irgendeine Baustelle zu lösen. Und wenn ich aber alles auf einen Zettel schreibe, dann weiß das Gehirn, okay, ich muss das jetzt nicht permanent wiederholen. Im Zweifelsfall steht alles auf dem Zettel und wir können uns morgen wieder damit beschäftigen. Ich vergleiche das immer gern mit Einkaufslisten. Stell dir vor, du musst einkaufen gehen in den Supermarkt und hast 23 Dinge zu besorgen. So, und wenn dir keine Einkaufsliste machst, dann musst du immer das repetieren. Also musst du das und das und denk daran oder du baust ja so Gedankenketten oder whatever. Aber wenn du weißt, es steht alles auf dem Zettel, dann kannst du dann derzeit dich auch mit anderen Dingen beschäftigen. So. Und so ein bisschen funktioniert das auch, wenn man zu viel Probleme hat. Also, weil das Gehirn dreht immer wieder darum, um bloß nichts zu vergessen, bloß keinen Aspekt zu übersehen, ne, um bloß alles unter Kontrolle zu haben. Wenn du aber in dem Moment sagst, stopp, diese Gedanken bringen dich jetzt keinen Schritt weiter und es steht alles auf dem Zettel und wir kümmern uns morgen wieder drum, ja. Probleme haben nämlich die schöne Angewohnheit, dass sie erstmal bestehen bleiben. Also man kann sich auch noch morgen drum kümmern. Dann kann man sich wieder ins Hier und Jetzt zurückbeamen.
Stefanie, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier unterhalten konnten und du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Ich bin sehr gespannt auf den Erfolg auch von diesem Arbeitsbuch. Vielleicht kann man da in einem Jahr, können wir uns vielleicht nochmal drüber unterhalten, wie die Reaktionen, das Feedback, vielleicht auch die ganzen Erkenntnisse deiner Leser und Leserinnen waren. Das könnte ich mir sehr spannend vorstellen. Aber erstmal danke dir. Hat Spaß gemacht, war sehr interessant.
Danke für das Gespräch, danke dir für die schönen Fragen.
Danke, dass du da warst.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.